Also wir haben letztes Mal gesehen, wie das Buch Josua nicht nur zeitlich, sondern inhaltlich logisch auf die fünf Bücher Mose folgt. Die fünf Bücher Mose, das Gesetz, bildet die Grundlage der Bibel überhaupt. Und darin finden wir die Verheißungen Gottes an Abraham, dass er der Nachkommenschaft von Abraham, Isaac und Jakob das Land Kanaan geben würde. Das Buch Josua nun zeigt die Erfüllung der Verheißung Gottes. Es hat zwar Jahrhunderte gedauert, die Verheißung stand einfach unerfüllt da, aber der Tag kam, wo die Erfüllung Realität wurde. Das Buch Josua zeigt also Gott ist treu zu allen seinen Verheißungen. Das ist etwas, was wir für uns nehmen können auch. Wir haben weiter gesehen, Mose, der Gesetzgeber, stirbt im letzten Kapitel der fünf Bücher Mose. In 5. Mose 34. Er sieht das Land von jenseits des Jordan vom Berg Nebo aus, aber er kann das Volk nicht hineinführen. Josua ist es, der hineinführt. Und wir haben gesehen, Mose ist der Vertreter des Gesetzes. Das Gesetz sagt, tu all diese Gebote Gottes und du wirst dadurch leben, ewig leben. Und wir wissen, kein Mensch war und ist fähig dazu. Also kann das Gesetz keinen Menschen ins ewige Leben, in den Segen Gottes hineinführen. Aber Josua tut es. Wir haben das auch letztes Mal gesehen. Der hebräische Name Jehoshua, oder Kurzform Jeshua, das ist nichts anderes als die hebräische Form von Griechisch Jesus. Und darum heißt auch in der griechischen Übersetzung von dem Alten Testament das Buch Josua heißt das Buch Jesus. Es ist Jesus, der hineinführt in den Segen. Das, was das Gesetz nicht tun konnte, das ist durch den Herrn Jesus Wirklichkeit geworden. Und so sehen wir gewissermaßen im Buch Josua schon heilsgeschichtlich vorgeschattet, wie der Herr Jesus Christus durch sein Werk die Glaubenden hineinführen kann in den Segen Gottes. Insofern stellt also das Land Kanaan, das Land, das von Milch und Honig fließt, gewissermaßen den ganzen Reichtum der Erlösung, der durch das Werk auf Golgatha entstanden ist, dar. Der Herr Jesus führt hinein und so hat Gott Israel gesagt, ich habe euch dieses Land gegeben. Aber das Buch Josua zeigt, in dem Sinn, was der Epheserbrief uns so umschreibt, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Aber im Buch Josua haben wir letztes Mal gefunden, das Volk musste jetzt aber konkret jeden Ort des Landes, einen Ort um den anderen, erobern. Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich hingegeben. Und so ist es auch für Gläubige, obwohl wir sagen können, dass uns alles geschenkt ist in Christus, heißt das nun noch lange nicht, dass wir das konkret auch im Alltag, im Glaubensleben wirklich erfasst und haben und nutzen für uns. Also, dass wir den Reichtum und all dem, was die Erlösung in Christus beinhaltet, dass wir das ausschöpfen können und wirklich erleben können in unserem Glaubensleben, da braucht es, dass wir eines ums andere eben konkret erfassen und in Besitz nehmen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Und der erste Eroberungszug im verheißenen Land ist Jericho. Aber Jericho steht da wie ein Bollwerk.
Entschuldigung. Ja? Ich glaube, es wurde relativ wenig gesagt zu den letzten Versen 14 bis 18, 2,5 Stämme. Hat man das bewusst hinten angestellt, weil es vielleicht noch kommt? Oder?
Nein, hättest du gerne noch etwas mehr darüber gehört?
Also letztes Mal hat jemand gefragt und dann hieß es, es kommt noch.
Ach so, ja gut, wir können ja doch darauf eingehen, doch. Aber vielleicht noch, um den Faden weiterzuführen, das erste Bollwerk, das sich entgegenstellt, ist Jericho. Und das Thema jetzt in Kapitel 2 bis Kapitel 6 ist Jericho. Und wir werden sehen, das erlebte der Gläubige heute genauso, wenn er versucht, wirklich den Reichtum in Christus auszuschöpfen und als etwas Konkretes zu erfahren in seinem Leben, dann gibt es Widerstand. Das haben wir auch letztes Mal gesehen nach Epheser 6, Vers 10 und folgende. Das sind diese geistlichen Mächte der Bosheit, also Satan und sein Reich, die uns Widerstand leisten, damit wir uns als Gläubige nicht wirklich erfreuen und Erfüllung in Christus erleben können. Und diese Feinde stehen uns entgegen, quasi wie ein Bollwerk. Bevor wir da weitergehen, mit Kapitel 2, gehen wir darum auf die Frage der 2,5 Stämme noch etwas ein. Ihnen wurde gesagt, in Kapitel 1, Vers 14, dass sie auch über den Jordan gehen sollten, um das Land zu erobern. Und wenn sie das getan haben, dann dürften sie auch wieder zurückgehen in das Land jenseits des Jordan, also im heutigen Nordjordanien. Was können wir daraus nehmen als Bedeutung? Wir werden das sehr deutlich sehen, sobald wir dann den Durchzug durch den Jordan studieren, in Kapitel 3. Was bedeutet geistlich der Jordan? Wieso spricht der Jordan von Wiedergeburt? Wie meinst du das? Du musst es begründen, es muss im Bild irgendwie etwas Logisches drin sein, das darauf hindeutet.
Also wenn das Land Israel, Kanaan,
ja,
das Erbe ist, und ich das jetzt übertrage auf unser Christsein, dann war die Taufe auf Mose möglicherweise identisch mit der Taufe des Johannes. Möglicherweise ist jetzt ein Gedanke. Aber dann der Jordan dann eben die Taufe gleich der christlichen Taufe, also wenn man das jetzt so symbolisch.
So, ja, ich verstehe. Machen wir das Ganze noch ein bisschen einfacher. Es geht mir zunächst mal nur, was ist das Symbol vom Fluss an sich? Wovon spricht der Jordan?
Tod.
Geistlich. Wie würdest du das begründen?
Sie sind nie wieder so rausgekommen, wie sie reingegangen sind. Mussten an der Lade vorbei, in gebührendem Abstand.
Ja.
Ein Teil Steine blieb drin und ein Teil Steine kam raus und blieb draußen. Das alte und das neue Leben.
Aber warum spricht dann der Jordan von Tod?
Weil im Neuen Testament steht, dass wir mit dem Christus gestorben und begraben und auferstanden sind.
Jawohl, also du machst schon die Verbindung dann zur Taufe, weil sie ja gewissermaßen durch den Fluss gehen mussten. Aber vielleicht noch viel naheliegender und noch viel einfacher ist sicher das Argument, der Jordan ist der Fluss, der ins Tote Meer hinabsteigt. Und darum ist er wirklich der Todesfluss. Und das Ende des Jordans ist wirklich Tod, was nur Tod bedeuten kann. Und kein Fisch aus dem Jordan, der ins Tote Meer hineinkommt, kann überhaupt überleben. Ist wirklich, ganz wörtlich, ein Todesfluss. Denn er tötet alle Fische, die dort nach unten kommen. Und auch der Name Jordan ist bedeutsam. Weiß gerade jemand, was das bedeutet, Jordan? Der Herabsteigende. Das hebräische Verb Yarad, oder man schreibt ja auf Hebräisch nur die Konsonanten. Jordan besteht aus J-R-D und dann noch die Endung N. Da haben wir die Wurzel Yarad drin, das bedeutet herabsteigen. Und das wird zum Beispiel verschiedentlich gebraucht in der Bibel, für hinabsteigen in den Scheol. Zum Beispiel bei Jakob spricht so, wir können das aufschlagen, 1. Mose. Moment, 42, Vers 38. Kann das jemand lesen?
Er aber sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Und begegnete ihm ein Unfall auf dem Wege, auf welchem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in den Scheol.
Jawohl. Das Hinabbringen heißt hinabsteigen lassen. Das ist das gleiche Verb Yarad. Hinabsteigen in den Scheol. Und dann, also das, der gleiche Wortstamm, der, also das ist nur ein Beispiel, gebraucht wird für hinabgehen ins Totenreich. Das ist der Name quasi auch dieses Flusses, der hinabsteigt ins Tote Meer. Darum, also ist das ganz naheliegend, die nicht irgendwie gesucht oder mit vielen Umwegen und über viele Stufen und so, kommt man schlussendlich zur Deutung. Nein, der Fluss ist ganz naheliegend. Der Todesfluss. Jetzt finden wir aber 2,5 Stämme, die hatten den Wunsch, dass sie ein Gebiet besiedeln dürften östlich des Jordans, im heutigen Jordanien. Und Mose hat ihnen das stattgegeben, diesen 2,5 Stämmen. Aber hier finden wir das Wichtige, dass alle Männer mussten auch durch den Jordan hinüberziehen mit den anderen Stämmen und mussten ihnen im Kampf, also auf der Westseite des Jordans, behilflich sein. Und das bedeutet also, es ist absolute Bedingung, wenn jemand den Reichtum in Christus in Besitz nehmen will, dass er jemand ist, der gewissermaßen mit Christus gestorben ist. Das ist eben das Hineingehen in den Todesfluss. Und dann kamen sie aus dem Todesfluss heraus, mit Christus auferstanden ist. Also der Reichtum der Erlösung kann nur ergriffen werden von solchen, die wissen ganz klar, der Tod des Herrn Jesus am Kreuz, das ist der Tod, das ist mein Tod. An meiner Stelle ist er gestorben. An meiner Stelle ist er auch auferstanden. Und darum mussten auch diese 2,5 Stämme unbedingt mit durch den Jordan die gleiche Erfahrung machen von Tod und Auferstehung.
Meine Frage wäre noch, ja? Der Jordan, warum darf man ihn Todesfluss nennt? Ich denke nicht nur, weil er ins Tote Meer geht, sondern grundsätzlich, weil die Bundeslade dort stand, eben inmitten dieses Flusses. Das heißt, die oberen Wasser standen, nach unten flossen sie ab und dann ging das Volk hindurch, weil die Bundeslade dort gestanden hat. Das scheint mir der wichtigste Aspekt überhaupt zu sein, warum dass man den Jordan Todesfluss nennen kann.
Aber wieso meinst du dann, dass es speziell von Tod spricht, wenn die Bundeslade drin ist?
Den Herrn Jesus Christus ist, er ging für uns in den Tod. Römer 6, wir sind mit ihm eins gemacht in seinem Tode.
Gut, aber du kommst schon von der anderen Seite her. Du sagst eigentlich weil er das bedeutet, gewissermaßen der Tod, so sehen wir in der Bundeslade gewissermaßen Christus, der in den Tod gegangen ist. Mhm. Aber das Naheliegende ist zu sehen, der Todesfluss, der Jordan ist der Todesfluss, weil er ins Tote Meer hinuntergeht. Und jetzt sehen wir hier, geht die Bundeslade zuerst hinein. Und so ist es auch geschehen. Christus ist für uns in den Tod gegangen, als vorausgegangen. Und die Erlösten, oder die Menschen, die erlöst werden, sind ihm darin gefolgt. Gut, also. ob man von der Seite kommt oder von der anderen, eigentlich ist es mir gleich. Nur möchte ich mich damit eben erreichen, viele Bilder im Alten Testament weiß man so der Spur nach oder auch ganz genau, das bedeutet dies, dies, dies. Und wenn man dann fragt, ja, wie kommst du eigentlich auf die Idee, auf diese Ausdeutung, dann ist man irgendwie verunsichert. Und dann kann das leicht gerade bei Jüngeren dann den Verdacht erwecken, das ist irgendwie so konstruiert. Und darum ist es wichtig, dass man auch lehrt, wie kommt man eigentlich zur Deutung, dass das gar nicht konstruiert ist, sondern dass es eigentlich recht auf der Hand liegend ist, diese ganze Symbolik in der Bibel. Das ist auch noch wichtig aus dem Grund, im Mittelalter war so diese geistliche Ausdeutung des Alten Testamentes sehr beliebt. Im Mittelalter, allgemein. Aber da hat man fantasiert bis zum geht nicht mehr. Und damit haben die Reformatoren aufgeräumt. Die Reformatoren, die haben mit dieser ganzen Fantasie abgerechnet und haben betont, allein die Schrift. Und interessiert das, was die Schrift sagt und nicht das, was die Leute hineindenken, und uns interessiert auch nicht, was die Tradition noch dazu gemacht hat. Wir wollen die Schrift und die Schrift allein. Und darum ging es den Reformatoren sehr stark darum, mal zu wissen, was steht eigentlich da. Nicht zuerst so große Gewaltsprünge machen, was das alles in dritter und vierter Dimension bedeuten soll. Nein. Sondern, was steht eigentlich da ganz, ganz schlicht? Und in dieser Tradition stehen auch heute noch viele Freikirchen. Und darum ist es im Allgemeinen dann nicht so beliebt, wenn man so geistliche Deutungen macht aus dem Alten Testament. Aber wir sehen, das ist ja im Grunde genommen, war das eine Gegenreaktion auf eine Fehlentwicklung. Und da sind die Reformatoren auch wieder in ein anderes Extrem gegangen, indem sie eben so vorsichtig waren mit solchen geistlichen Ausdeutungen, dass sie das gerade verloren haben. Und was wir versuchen sollten, ist eben eine nüchterne, bibeltreue Auslegung, die interessiert sich zuerst, was steht eigentlich da im Text? Und dann, weil wir vom Neuen Testament her genau wissen, dass es eben einen tieferen geistlichen Sinn gibt, dann wollen wir den suchen, aber nicht irgendwie mit fantastischen Sprüngen, sondern indem wir wirklich das aus den Symbolen selber, die Symbole aus den Dingen erkennen, wie sie sich präsentieren. Eben der Jordan geht in den das Tote Meer, das endet mit einem Todesmeer, so ist er der Todesfluss. Und das können wir die Verbindung machen zum Neuen Testament, zum Kreuz Christi und so weiter. Ja, sind da noch Fragen oder Ergänzungen?
Wie kann man denn generell diesen Wunsch beurteilen von den 2,5 Stämmen, dass sie jetzt Land beansprucht haben, außerhalb dessen, was ihnen eigentlich zukommen sollte?
Das wird ja oft, es gibt viele Kommentare, die beurteilen das negativ. Und zwar sagen sie, die haben da Weidegründe gesehen für ihre großen Herden, die sie hatten. Das seien also eigentlich sehr ungeistlich gesinnte Stämme gewesen und sie symbolisieren gewissermaßen weltlich gesinnte Christen. Aber ich habe Mühe mit dieser Auslegung aus dem Grund, weil die anderen, die über den Jordan gegangen sind, die haben sich auch interessiert für ein gutes Land, für guten Grund und Boden. Sie waren also nicht irgendwie geistlicher in Bezug zu Grundbesitz. Es ging ja auch für die anderen, ging es darum, um ein wirkliches, wörtliches Land, das von Milch und Honig fließt. Also kann man von daher nicht sagen, die einen seien weltlicher gewesen als die anderen. Und zweitens kommt noch dazu, dass ja schließlich nach der Segenslandesverheißung an Abraham, vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat, das umfasst ja eben Jordanien, jordanisches Gebiet auch, und also gewaltiges Gebiet auch jenseits, östlich des Jordans. Also ist es nicht irgendwie Land, das ihnen Gott nie zugedacht hätte und das hätten sie jetzt unbedingt gewollt.
Aber es ist doch immer vom Land, also zumindest so am Ende von Mose, immer vom Land Kanaan die Rede. Und das Land Kanaan, soweit ich weiß, ist ja doch westlich von Kanaan.
Ja, gut. Aber man kann sagen, das ist das Kernland, das Gott geben wollte. Aber die Grenzen für das Land Kanaan gehen also in Norden und Osten eben noch bedeutend über das Land Kanaan hinaus. Aber darum, die Kernorte im verheißenen Land, die sind natürlich alle in den Grenzen Kanaans. Jerusalem, Sichem, Hebron und so weiter, all die wichtigen, geistlich wichtigen Orte der Bibel, die sind im Kernland Kanaan. Noch jemand wollte fragen?
Ich habe Mühe damit, denn die sagen doch, ich finde leider die Stelle jetzt nicht, nein, wir wollen nicht mit euch erben. Das steht doch wirklich irgendwo am Ende
von Mose 32. Ich glaube, Mose 32 wahrscheinlich.
Schlagen wir auf.
4. Mose 32.
Vers 19.
Denn wir wollen nicht mit ihnen erben, jenseits des Jordans und weiterhin. Denn unser Erbteil ist diesseits des Jordans, gegen Sonnenaufgang zugekommen.
Gut, also was sagen Sie hier? Sie möchten also nicht Land in Besitz nehmen, westlich des Jordans, sondern eben östlich des Jordans. Aber Ihr Wunsch ist effektiv im Rahmen von Gottes Plan, wie er ihn schon Abraham offenbart hatte. Und es ist das Land bis an den Euphrat. Also ist auch dieses Gebiet im verheißenen Land drin. Aber der Punkt, der eben sehr betont wird, ist, aber auch sie sollen die Erfahrung machen mit dem anderen Volk durch den Jordan. Das ist der Schlüsselpunkt, das ist das Schlüsselerlebnis. Auch sie müssen gewissermaßen erfassen, was es heißt, Tod und Auferstehung mit Christus. Gut, noch etwas? Dann würde ich sagen, gehen wir zu Kapitel 2. Wir haben die erste Phase des Kampfes um Jericho. Und da werden zwei Spione ausgesandt. Wie sollen wir das beurteilen, diese Tat, dass Josua Spione ausschickt? Einerseits, ja. Ja, das natürlich ist auch heute eine ganz wichtige Angelegenheit. All diese geheimdienstlichen Untersuchungen vor einem Krieg. Aber die Frage stellt sich doch, hier geht es um Gottes Volk und es geht auch um Gottes Kampf und Gottes Sieg. Und darum stellt sich die Frage, ist das richtig, wenn Josua hier auch Spione ausgesandt hat?
Die Frage ist, da wurden doch schon mal Kundschafter ausgesandt, die doch sehr wohl über die Lage von diesem Land Kanaan Bescheid wussten. Ich denke vielmehr, dass diese zwei Kundschafter ausgesandt wurden um der Hure Rahab willen. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde und da sieht man, wie mächtig Gottes Gnade gewirkt hat, eben an dieser Frau, weil sie wirklich sich geöffnet hat, eben für den Gott Israels. Und die zwei Kundschafter, ich denke, sie sind auch nicht sehr weit gekommen, sondern sie sind wirklich eingegangen, das heißt eingekehrt in das Haus von dieser Rahab. Ich denke, das ist eine unermesslich große Gnade.
Jawohl, also im ersten Moment hat man ja ein bisschen Hemmungen, wenn da wieder Kundschafter ausgesandt werden, weil wir diese katastrophale Geschichte kennen aus dem vierten Buch Mose, wo die 12 Kundschafter ins Land gegangen sind und 10 davon haben dann schlussendlich das Volk abspenstig gemacht, haben gesagt, wir haben keine Chance, wir werden das Land, das schaffen wir nie. Sie haben sie richtig zum Unglauben Gott gegenüber verführt. Und das hat ja dazu geführt, dass Gott sagt, so, Schluss, diese ganze Generation wird das Land nicht erleben. Die werden jetzt noch 38 Jahre herumziehen und werden in der Wüste sterben. Und erst die neue Generation kommt ins Land. 2 dieser Kundschafter waren allerdings treu, nämlich welche?
Josua und Kaleb.
Ausgerechnet Josua und Kaleb. Also er kannte die ganze Sache mit Spionage gut und wusste auch, wie das verheerend war in diesem Fall während der Wüstenwanderung. Aber er und Kaleb, beide sind dem Herrn ganz treu nachgefolgt. Sie haben das Volk ermutigt, in dieses Land zu gehen. Und darum hat Gott sie auch ganz besonders belohnt. Er hat gesagt, die 2 allein werden übrig bleiben von der Generation und kommen dann ins Land. Und dieser Josua schickt jetzt Kundschafter. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Spionageunternehmen. Welche? Unterschiede.
Er schickt sie heimlich weg, also heimlich aus.
Gut, ich meine, die anderen sind ja auch heimlich. Ah, du meinst heimlich für das Volk?
Ja.
Ja.
Ja. Vielleicht der Unterschied noch beim ersten Mal. Da wollten sie wissen, ob sie es einnehmen können. Und jetzt wollen sie wissen, was ist denn drin, was wir einnehmen werden. Jetzt haben sie mehr Glauben beim zweiten Mal.
Jawohl.
Und sind auch plus 2.
Es wird ausdrücklich gesagt,
ja, genau.
Jetzt geht es nämlich das ganze Land und jetzt geht es.
Jawohl, es geht nur um Jericho, also die militärische Situation auszukundschaften. Es geht nicht einfach darum, das Land anzusehen, ist es gut und sollen wir oder irgendwie so. Und noch etwas ist gesagt worden?
Da heißt es
2 statt 12.
Nur 2 statt 12. Auch das ist ein Unterschied. Von den 12 waren wie viele treu?
2.
Man könnte es fast so deuten, dass Josua möchte nur treue Kundschafter schicken. Gut, das ist einfach die Tatsache, er schickt 2, aber es ist genau die Zahl der Kundschafter, die treu waren damals.
Ich habe da eine Frage, warum Josua hatte doch Erfahrung, warum sagt er, besiege das Land? Und Jericho, das ist gerade wie wenn sie 2 Teile besehen sollten. Besehet das Land. Ich denke, beim ersten Mal sind sie da schon eigentlich schlecht davon gekommen, indem eigentlich Unglaube geweckt wurde, weil der Feind zu mächtig war. Warum noch einmal der Auftrag, besehet das Land?
Gut, die Frage ist, meint hier das Land, meint er damit das ganze Land Kanaan oder quasi die Umgebung von Jericho. Und wir sehen, wie sie den Auftrag erfüllen. Sie gehen nach Jericho und kommen dann von Jericho wieder zurück. Also ist es, kann man von daher sagen, der Auftrag war nur eingeschränkt auf das Gebiet dort, gerade jenseits des Jordans. Gut, und was eben ganz wichtig ist, was Reinhold gesagt hat, diese 2 Kundschafter, das sind nicht nur einfach irgendwelche Spione, sondern die gehen hin und retten eine Hure und ihre Familie. Ich habe nämlich daran gedacht, als ich das Lied vorgeschlagen habe am Anfang, Strophe 2, erleuchte uns, dass wir die Zeit erkennend, hier eifrig dienen dir, die Herzen brennend, zu leuchten dort, wo Nacht und Todesgraus, und wir getreu die flüchtigen Stunden nützen, als Führer derer, die im Elend sitzen. Das war für Rahab wirklich so. In dieser todgeweihten Stadt, im Elend der Sünde, als Führer derer, die im Elend sitzen, sie weisend auf den Weg zum Vaterhaus. Also, das ist wirklich eine einzigartige Spionageaktion hier. zwei Menschen gehen in feindliches Land und retten eine Frau aus dem tiefsten Sumpf der Sünde, damit sie zum Leben und zur Gemeinschaft mit Gott geführt werden kann. Also wirklich, wenn jemand sagen würde, ja, also Josua hat hier im Unglauben gehandelt, warum hat er da Kundschafter ausgeschickt? Der hat den Hauptpunkt verpasst in diesem Kapitel. Eben das, diese Rettung, die Rettung dieser Frau. Und Reinhold, du hast noch eine Stelle zitiert, aber nicht gesagt, wo sie steht. Können wir die kurz aufschlagen?
Welche Stelle habe ich zitiert?
Dass die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Es ist 2. Chroniker 16, Vers 9. Lies nur, Reinhold.
Denn Jehovas Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisern denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
Jawohl. Also Gott hat gesehen, dass hier eine Frau bereit ist, sich retten zu lassen. Und nicht nur sie, auch ihre ganze Familie. Und die Familie wurde nicht automatisch gerettet. Nur einfach, weil sie geglaubt hat. Woran sieht man das übrigens?
Sie musste sehen, ihr Haus aufnehmen. Und jeder, der hinausging, für den galt das nichts mehr.
Also sie mussten ins Haus von Rahab gehen.
Ja.
Also sie mussten sich ganz klar entscheiden, wir akzeptieren das, wir glauben, dass das uns Rettung bringt. Und sie stellten sich gewissermaßen auf den gleichen Standpunkt wie Rahab. Rahab sah, das Ende Jerichos ist gekommen. Der wahre Gott will diese Stadt vernichten. Es gibt nur einen Ausweg, wenn man sich auf die Seite dieses einen wahren Gottes stellt. Und das musste jedes Familienmitglied selber auch tun. Konnte also nicht jeder irgendwo bleiben und sich dann berufen, ich bin verwandt mit Rahab. Wunderbar, das ganze Haus wird mitgerettet.
Man könnte jetzt schlussfolgern, also umgekehrt, sie hätten in diesem Haus sein können und wären prompt alle umgekommen, es sei denn, die Karmesinschnur. Das war das entscheidende Moment. Ohne diese Karmesinschnur wären sie trotzdem alle umgekommen. Aber diese Karmesinschnur war entscheidend zur Rettung des ganzen Hauses.
Ja, das war die Bedingung. So, Rahab, wenn du das tust, dann werdet ihr gerettet. Und das zeigt aber eben, dass der Glaube da war, dass sie das auch so taten. Das zeigt ja die Echtheit des Glaubens.
Weist die rote Farbe nicht auf das Blut des Herrn hin?
Es ist, was für eine Farbe?
Rot steht bei mir.
Karmesin. Ja, steht bei dir nur rot? Ja, Karmesin.
Rot ist nur.
Karmesin ist ein Rot, das der Farbe des arteriellen menschlichen Blutes entspricht. Also ein leuchtendes Blut, leuchtendes Rot, also ganz deutlich weist das hin auf die Farbe des Blutes. Und verkündigt damit alttestamentlich die Botschaft, eben dass nur das Blut des Lammes Rettung bringt. Nur das Blut des Erlösers.
In Vers 18 steht bei mir, siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden. Es ist aber eine Fußnote, das heißt dann Schnur aus karmesinrotem Faden.
Jawohl, das ist richtig. Und eben dieses Karmesin ist also nicht irgendein Rot, sondern eben gerade ein Blutrot. Diese Frau war eine Frau tief in der Sünde, die viele Leute in den Tod geführt hat. Das lesen wir zum Beispiel in Sprüche 7. Sprüche 6 und 7 sind Kapitel, die ganz massiv warnen vor der unsinnigen Torheit der Hurerei. Und zeigt, wie das den Menschen total kaputt macht und zerstört. Liest jemand Sprüche 7, Vers 24?
Nun, wenn ihr Söhne höret auf mich und horchet auf die Worte meines Mundes, dein Herz wende sich nicht ab nach ihren Wegen und irre nicht umher auf ihren Pfaden. Denn viele Erschlagene hat sie niedergestreckt und zahlreich sind alle ihre Ermordeten. Ihr Haus sind Wege zum Scheol, die hinabführen zu den Kammern des Todes.
Also das war schon ein ganz komisches, muss ein ganz komisches Gefühl gewesen sein für diese beiden Kundschafter. Ausgerechnet in ein solches Haus zu gehen, ein Haus, dessen Wege zum Scheol hinabführen, in die Kammern des Todes. Aber sie holten wirklich diese Frau quasi aus diesem dreckigen Loch der Sünde heraus. Es waren also wirklich Kundschafter, die haben Rettungsaktion durchgeführt, auf eindrückliche Art. Und Gott hat diese Frau schon längst vorbereitet. Was überrascht, wenn man ihr Bekenntnis liest? Es kann verschiedenes sein.
Dass sie so viel weiß über die Geschichte Israels.
Jawohl, nämlich, was weiß sie alles über die Geschichte Israels?
Also ab Vers 10, also Auszug aus Ägypten, dann auch wie Og und Sihon, die beiden Könige der Amoriter, geschlagen wurden. Neben, dass der Gott Israels der wahre Gott ist.
Jawohl, und wie nennt sie den Gott Israels? Herr.
Der Ewige.
Jawohl, also Yahweh. Sie braucht den Namen des Bundesgottes, Yahweh. Diesen Namen, den die Juden ja später auszusprechen vermieden, um ihn ja nicht zu entweihen. Das hat schon begonnen in alttestamentlicher Zeit, dass man den Namen Yahweh vermied und nur noch mit Ersatznamen umschrieb wie Adonai, Herr. Darum hat ja auch die Luther-Übersetzung Herr anstatt Yahweh. Der revidierte Elbefelder und so weiter. Oder andere Ersatznamen haben sie gefunden, um diesen Namen ja nicht auszusprechen. Nur der hohe Priester hat am großen Versöhnungstag 10-mal während der ganzen Handlungen, des Versöhnungshandlungen, an diesem Tag hat er den Namen ausgesprochen. Hörbar. Das war so etwas ganz Feierliches. Und diesen Namen Yahweh verwendet sie. Der ist bekannt. Also Vers 9 sagt sie, ich weiß, dass Yahweh euch das Land gegeben hat. Dann Vers 10, denn wir haben gehört, dass Yahweh die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Und Vers 11 in der Mitte, denn Yahweh, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und nun schwört mir doch bei Yahweh. Also eindrücklich, sie kennt einen wahren Gottes. Es ist nämlich darum noch wichtig, der Name Gott findet man auch im Alten Testament, wird der gleiche Ausdruck auch für die falschen Götter verwendet. Und also Elohim oder El, das wird alles auch gebraucht für falsche Götter. Aber der Name Yahweh, der wird ausschließlich und allein nur für den wahren Gott gebraucht.
Woher mag die das Wissen gehabt haben? Was vermutet man da? durch die vielen Gäste, die bei ihr ein- und ausgegangen sind?
Ja, sie sagte sogar Vers 10, denn wir haben gehört, ganz Jericho wusste das. Darum haben sie ja auch, das sehen wir in Kapitel 6. Wir sehen, die ganze Stadt Jericho hatte gewaltigen Respekt vor Israel. Und dann lesen wir Kapitel 5, Vers 1 zunächst.
Und es geschah, als alle Könige der Amoriter diesseits des Jordan westwärts und alle Könige der Kanaaniter, die am Meere waren, hörten, dass Jehova die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel.
Also, wir sehen auch, dieses Ereignis ist geschehen und dann musste man sie im ganzen Land Kanaan. Das wird herumgegeben. Und hat dann die gleiche Wirkung gehabt, allein von diesem Ereignis. Und so hat im Lauf dieser 40 Jahre ist diese Botschaft natürlich schon längst auch von Ägypten her nach Kanaan gekommen, die Botschaft, dass das Schilfmeer ausgetrocknet worden ist und Israel auf trockenem Fuß da hinübergegangen ist. Das ist also, das hat sich durch die im Nahen Osten, durch den ganzen Nahen Osten hat sich das verbreitet. Und wir müssen uns nicht den Nahen Osten damals so primitiv vorstellen, sondern da waren ja gewaltige Handelsbeziehungen und Korrespondenzbeziehungen im Altertum schon. Darum das ging hin und her. Ganz Jericho wusste das, nicht nur Rahab. Ja?
Und dass also eigentlich die Völker, die da wohnten, die Verheißung auch kannten, die Gott Israel gegeben hat. Kann das sein?
Wie viel im Detail sie wussten, auch von einer Abrahamsverheißung und so weiter, das ist nicht so klar. Aber ich meine, wenigstens aus dem, was sie da sagt, wird deutlich, dass sie merkt, dieser Gott ist ein einzigartiger Gott, der Macht hat wie kein anderer. Und sie merken auch, dass dieser Gott hat nichts zu tun mit den Göttern Kanaans. Das ist für sie quasi ein unbekannter Gott, der aber wirklich handelt und mächtiger ist als alles, was sie sonst kennen.
Sie sagt ja auch in Vers 9, ich weiß, dass Jehova euch das Land gegeben hat. Ne?
Jawohl. Ja gut, ob sie jetzt genau weiß sehr gut, ob sie nun weiß, genau, es hat eine Verheißung gegeben an Abraham, oder ob sie gewissermaßen mit dem meint, es ist mir klar, dass dieser Gott hat vor euch dieses Land zu geben. Wenn ihr jetzt kommt, werdet ihr alles erobern, wir haben keine Chance. Aber das könnte natürlich ein Hinweis sein, dass sie effektiv von einer Landverheißung sogar etwas wusste. Ja.
Mir scheint es, dass sich diese Rahab es leisten konnte, einerseits zu lügen, aber andererseits so einen großen Glauben hatte, dass sie sagen konnte, ich weiß, dass Jehova euch das Land nicht geben wird, sondern gegeben hat, ist sich für sie einfach eine vollendete Tatsache, dass es so sein wird.
Ja.
Und da frage ich natürlich auch, wie sieht es mit meinem Glauben aus? Ich weiß, dass der Herr dies und jenes wirken kann, aber ist es auch meine Sprache, wie hier bei Rahab, dass er sagt, ich weiß, dass Gott mit uns ist. Und das kann ich nur, indem ich weiß, Gott hat seine Verheißungen gegeben und wenn ich wirklich in seinen Worte, das heißt, in den Wegen des Herrn Malle, dann weiß ich auch, dass der Herr den Sieg gibt.
Ja.
Man könnte ja jetzt auch den Eindruck gewinnen, dass zur Ausführung dieses Heilsplans eine Notlüge notwendig war, so wie in manchen Kreisen gesagt wird, dass im Prinzip die Eva die Frucht von dem verbotenen Baum nehmen musste und somit den Heilsplan Gottes in Anstoß gebracht hatte. Aber so wenig, denke ich, wie Gott in seinem Heilsplan dieses Missgeschick oder diese Sünde der Eva notwendig gehabt hätte, wäre hier wahrscheinlich diese Notlüge notwendig gewesen. Darf man das so sagen?
Die Beschreibung dieser Lüge von Rahab zeigt nur einfach, wie ungeschminkt und wahrhaftig der biblische Bericht die Dinge wiedergibt. Wenn jemand so irgendwie eine schöne religiöse Geschichte hätte machen wollen, dann wäre das eigentlich recht unpassend gewesen, diese Lüge. Denn es geht ja darum zu zeigen, Rahab ist doch ein Mensch, der mehr begriffen hat als alle anderen von Jericho, und die wurde dann gerettet. Nein, sondern es wird gezeigt, diese Frau hat erkannt, dass Gott, der Gott Israels, der einzige Gott ist, aber zeigt auch, diese Frau ist überhaupt nicht besser als die anderen. Und ihr altes Leben ist noch lange nicht in allen Aspekten umgekrempelt und erneuert worden. Also die war natürlich von ihrer Vergangenheit her des Lügens so gewohnt. Und das wird uns einfach hier berichtet, dass sie es gemacht hat. Es wird gar nicht kommentiert. Es ist sehr wichtig beim Lesen in der Bibel, bei den geschichtlichen Berichten. Da wird oft uns alle möglichen Dinge und Taten berichtet und man ist schockiert, aber es wird gar nicht kommentiert, war jetzt das gut oder war das schlecht. Und das ist manchmal sehr verwirrend, gerade wenn man in den Büchern Samuel zum Beispiel liest, bei David hat er das gemacht, und man fragt sich, oh, war das richtig? War das falsch? Oder ist das gerade ein Beispiel? Soll man das so machen, dass man in der Not sich eben wahnsinnig stellt und dann einen Speichel den Bart hinuntergehen lässt? Nur einfach, dass man dann verschont wird? War das richtig? Ja, nein, das wird nur erzählt, dass David das gemacht hat. Es wird nicht kommentiert, ob Gott das gut gefunden hat.
Auch Brote, die der David aß.
Das wird auch nicht kommentiert, aber der Herr kommentiert es dann und sagt, das war richtig. Nicht? Das ist dann die Überraschung in diesem Fall. Aber das ist ganz wichtig, die biblische Geschichte zeigt uns, was ist geschehen, und sie zeigt uns echte Menschen. So wie sie wirklich sind. Nicht so, wie der Schreiber wünschte, sie wären. Sie werden nicht idealisiert. Und auch die wichtigsten Leute der Bibel werden nicht ideal dargestellt. Abraham, Mose, David, Salomo. Sie werden nicht idealisiert, sie werden gezeigt, mit ihren Sünden, mit ihren Glaubenstaten, alles wird eben wahrhaftig berichtet. Und das zeigt uns auch gerade an solchen Details, wie glaubwürdig die Bibel ist. Und so müssen wir diese Berichte kommentieren von anderen biblischen Büchern, da wo uns erklärt wird, was Gott über Lüge denkt. Ja, Epheser 4. Ist eine sehr klare Sprache zum Beispiel. Und man könnte das ganze Buch der Sprüche nehmen und so viele Verse finden, wo gerade das moralische Handeln nach Gottes Gedanken aufgezeigt wird. Epheser 4, Vers 25. Gerade nachdem Paulus sagt, was den früheren Lebenswandel anbetrifft, da habt ihr den alten Menschen abgelegt. Und dann sagt er Vers 25, 4, 25.
Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnet und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, und gebet nicht Raum dem Teufel.
Jawohl. Also, mit einer Selbstverständlichkeit wird gesagt, ihr habt die Lüge abgelegt, dann redet bitte miteinander Wahrheit.
Roger, was hättest du jetzt gesagt anstelle von Rahab?
Gute Frage.
Ich weiß von der Aktion Mörderer Kirche, da sind ja auch Verfolgungen gewesen, und da wurde dann eben eine Christin gefragt, wo ist ihr Mann? Und dann sagt sie, da im Wohnzimmer hinter der Türe steht er. Und die Soldaten haben also ihr dann nicht geglaubt und sind abgezogen. Und der Mann stand wirklich hinter der Tür.
Ja, eindrücklich. Gut, also das ist natürlich eine Frage, wo du jeden in Verlegenheit bringen kannst. Aber eines ist natürlich schon wichtig. Gott verlangt natürlich nicht in solchen Situationen, dass wir einfach nur naiv sind, sondern es braucht, braucht manchmal auch Schlauheit, aber ohne dass es eben gelogen ist. Und das war ja zum Beispiel auch unter den Nazis, war das natürlich immer und immer wieder wichtig, dass man weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Die brauchen gar nicht alles zu wissen. Also ich muss ihnen nicht mehr sagen, als was sie zu wissen haben.
Ja, Roschi, sogar, ich bin ja unter dem Hitler groß geworden, in unseren Schulbüchern beim Adolf Hitler stand, sage nicht alles, was wahr ist, aber was du sagst, das sei wahr. Das richten wir gelernt beim Hitler.
Ja, ja. Gut, wobei das Ganze ist zweischneidig. Man kann natürlich auch, indem man 100% die Wahrheit sagt, kann man lügen. 100% lügen. Also, wenn die Schüler auf die Türe des Schulzimmers schreiben, von ihrem gläubigen Lehrer, heute ist Herr Meier nicht betrunken. Dann ist das 100% die Wahrheit, denn er ist heute nicht betrunken. Aber wenn man den Satz so schreibt, dann bedeutet das gewissermaßen, ja, heute ist er nicht betrunken, aber sonst ist er sehr oft betrunken. Also man kann mit einem wahren Satz kann man 100% die Lüge sagen. Und das soll natürlich nicht Mut machen, auf diese Art zu lügen. Und auch unter Christen kommt das vor, dass gerade durch solche Aussagen ganz bewusst gelogen wird. Sogar mit wahren Aussagen, wie dieser. Und das ist natürlich genauso Sünde. Aber eben wenn es darum geht, wie hier bei Rahab, wo Menschen in Gefahr gebracht werden, dass sie getötet werden. Ich meine, man muss nicht plump Dinge sagen, die anderen zum Verhängnis werden. Aber was man auch nicht soll, ist eben die Menschen betrügen.
Die haben doch sogar im Evangelium mal die Wahrheit gesagt und Schaden angerichtet. Der Herr hat doch lang und breit ihnen erklären wollen, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt. Und alles, was damit zusammenhängt, war doch wunderbar. Der blickt zu Gott empor und sie sagen, ist er nicht der Sohn von Josef? Hm. Also guck doch mal woanders hin, nicht zu Gott, sondern auf den Josef. Die haben die Wahrheit gesagt.
Ja.
Kein
ja. Gut, jetzt sollten wir Pause machen, eine Viertelstunde.
Roger, ich ja. denke, dass Gott auch oft, aber entscheidend immer wieder auf den Beweggrund des Herzens blickt, warum dass ich etwas sage oder nicht sage oder es so sage oder aus vielleicht ja, aus welchem Grund auch immer etwas sage, blickt doch Gott aufs Herz.
Ja, sicher.
Sicher. Und bei Rahab scheint es wirklich erlebt zu sein, einfach das so zu sagen. Ich denke, sie war auch daran gewohnt, es nicht geistlicher auszudrücken.
Ja gut, ich meine, diese Geschichte sollen wir nehmen, so wie sie ist. Diese Frau wird aus dem Sumpf der Sünde gerettet. Bei dieser Frau, die beginnt jetzt die ersten Schritte des Glaubens. Und so kommen alle in die Schule ab der Bekehrung. Aber es wird damit nicht gesagt, bitte mach das auch so. Das ist ja wichtig. Der Text sagt uns nicht als Lesern, seht ihr, das ist die gute Methode, wie man das machen soll. Aber er zeigt uns, so ist es. Und diese Frau hat begonnen zu glauben. Aber das Werk Gottes musste weitergehen. Und wir finden dann, sie hatten auch später geheiratet. Und sie hat einen tollen Mann bekommen. Und werden noch ein bisschen mehr sehen.
Gehört sie nicht in die anderen Linie Jesu?
Ja, ja, kommen wir noch darauf. Aber jetzt Pause, bitte. Also wir haben gesehen, dass Rahab den allein wahren Gott, den Gott Israels, erkennen konnte. Aber wie hat sie ihn erkannt? Wodurch?
Durch Erzählen von anderen.
Jawohl, und was wurde erzählt?
Die Zeichen.
Ja?
Die Wunder, ja.
Oder man könnte überhaupt sagen, Gottes Heilshandeln mit Israel. Nämlich den Durchzug durchs Schilfmeer und auch die Kriege gegen Sihon und Og. Wie sie da erfolgreich gewesen sind. Also nicht nur Zeichen, sondern man kann sagen, überhaupt Gottes Handeln mit seinem Volk. Kann man das heute auch Gott auf diese Weise erkennen?
Ich denke, Golgatha ist die große Markierung.
Das ist überhaupt der Höhepunkt der ganzen Heilsgeschichte. Aber ich meine jetzt, ganz nahe bei der Geschichte von Jericho zu bleiben, Rahab konnte Gott erkennen durch Gottes Heilshandel mit Israel. Kann man das auch heute Gott auf diese Weise erkennen?
Ich würde sagen, ja. Wenn man will.
Wie könnte man das biblisch belegen?
Ich denke, durch Gottes Wort, Hebräer 1.
Ja, aber ich meine jetzt speziell
heute durch die Erfüllung der Prophetie, dass Israel wieder im Land ist.
Wie könnte man das biblisch belegen, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, um Gott zu erkennen?
Und wenn man die ganzen Stellen aus dem Alten Testament aufzeigt, Jeremia, wo er sagt...
Jawohl, ja, natürlich, ja. Ich meine das... Aber ich wollte auf etwas ganz Bestimmtes hinzielen, wo das ausdrücklich auch gesagt wird, dass man dadurch Gott erkennt. Hesekiel 39. Fangen wir an, Hesekiel 36. Liest jemand mal Vers 24?
Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen.
Und dann Vers 33.
So spricht der Herr Jehova: An dem Tage, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, werden wissen, dass ich, Jehova, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, Jehova, habe geredet.
Also da haben wir effektiv die Wiederherstellung Israels in seinem Land, die Wiederherstellung der Wüste, die wieder ein gesegnetes Land wird, das Aufbauen der alten Trümmerstätten, also biblische Städte, die wieder neu aufgebaut werden, jetzt, und Gott sagt, und sie werden wissen, dass ich, Yahweh, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Und weiter Kapitel...
Darf ich da was fragen? Vers 33, was macht man denn mit der Aussage, an dem Tag, da ich euch von allen euren Sünden reinige? Das ist doch noch nicht geschehen.
Nein, das ist noch zukünftig. Ich meine, die ganze Wiederherstellung Israels ist ja ein Prozess und wird auch als Prozess dargestellt, besonders übrigens in Hesekiel. Nämlich gerade in Kapitel 37 wird gezeigt, ein Tal voller Totengebeine. Und Gott sagt, das bedeutet das Volk Israel. Die Totengebeine sagen, wir haben keine Hoffnung mehr. Israel zerstreut unter den Völkern, hatte keine Hoffnung mehr irgendwie. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, jetzt musst du weissagen. Er weissagt und es gibt einen unheimlichen Lärm, ein Getöse. Und diese Knochen beginnen zusammenzurücken. Und dann, in einer weiteren Phase, kommt Fleisch und Sehnen darüber und Haut da oben her. Und dann in einer weiteren Phase kommt endlich der Lebensodem hinein und sie stehen auf. Das ist gewissermaßen der ganze Prozess der Wiederherstellung Israels, der hat begonnen im letzten Jahrhundert, 1882, mit der ersten Einwanderung.
Also dann ist es nicht unbedingt chronologisch zu verstehen, denn sonst müsste man ja hier sagen, wenn das Volk von den Sünden gereinigt ist, werde ich die Städte wieder bewohnt sein lassen.
Achso, ich meine, Sie denken wahrscheinlich, weil es heißt an dem Tage,
ja,
oder?
Ja, also wobei das ist dann rausgehen müsste.
Na, der Ausdruck an dem Tag im Hebräischen bedeutet zu dieser Zeit. Das ist nicht ein einzelner Tag. Dieser Ausdruck kommt noch mehr vor, zum Beispiel um das ganz überzeugend zu beweisen, in 4. Mose 7, da bringen die Fürsten Israels an 10 Tagen, bringen sie Einweihungsgaben. Das ist das Kapitel 7. Da wird beschrieben, am ersten Tag das, am zweiten das, am dritten das, im Vers 78 am 12. Tag das und in Vers 84 heißt es, dies war die Einweihungsgabe des Altars seitens der Fürsten Israels an dem Tag, da er gesalbt wurde. Und hier bezeichnet der Ausdruck an dem Tag alle 12 Tage. Das ist ein fester Begriff, Beyom, das heißt zu dieser Zeit, wörtlich an dem Tag, aber das meint zu dieser Zeitperiode. Und wenn es hier heißt, an dem Tag, da ich euch reinigen werde, das ist diese Zeitperiode der Wiederherstellung Israels. Wo aber alles in Phasen verläuft, wie mit den Totengeweinen, dann Fleisch, Sehnen, Haut, Odem. Das ist ein langer Prozess. Und was lesen wir in diesem langen Prozess, Kapitel 37, Vers 14? Ganz am Schluss. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich, Jahwe, geredet und es getan habe, spricht Jahwe. Also das so endet mit diesem Ausdruck die ganze Wiederherstellungsgeschichte. Also Gott kann erkannt werden dadurch. Und noch eine Stelle.
Aber das muss man sagen, ja. 36, Vers 35. Wenn da gesagt wird, dass das Land wieder Garten Eden wird, ist es doch eigentlich zukünftig. Also das kann man nicht heute sagen. Es ist höchstens eine Andeutung, oder?
Die Anfänge
davon.
Ja gut, es wird natürlich nochmals verwüstet. Eben. Aber für kurze Zeit. Aber ich meine, die wesentliche Veränderung des Landes ist bereits geschehen. Denn das Land ist ja ökologisch völlig verändert worden dadurch, dass Millionen und Abermillionen Bäume gepflanzt worden sind. Das hat überhaupt die ganze Ökologie geändert. Und natürlich wird das durch den Krieg in der Drangsalzeit nochmals verwüstet, aber dass das Land gewissermaßen aus einer Wüste zu einem fruchtbaren Land geworden ist, dieser Prozess ist geschehen und ist Frucht von jahrzehntelanger Arbeit. Aber hier wird schon das Endergebnis angesteuert.
Roger, du hattest uns doch diese Ezekiel-Stelle auch mal so erklärt, das wäre doch die Antwort auf die Frage. Sie sagen heute, Israel kommt im Eigenwillen und nicht nach dem Willen Gottes ins Land. Und
da
hattest du gesagt, nein, sie kommen jetzt nach den Gedanken Gottes ins Land und bei diesem Prozess, bei dieser Heimkehr, reinige ich euch gleich mit. So hattest du uns das erklärt.
Nein, ich habe gesagt, sie kommen ins Land.
Ja.
Und im Land, nach Kapitel 34, nach Kapitel 36, wird Gott sie reinigen. Das heißt also, die Idee, sie müssen sich zuerst bekehren und kommen dann ins Land zurück, das ist völlig falsch. Ja. Sondern Gott führt das Volk im Unglauben, im unreinen Zustand ins Land und erst in dem Land, in der Endphase dieses ganzen Prozesses, reinigt er sein Volk. Aber das Ganze dient dazu, dass die Menschen in dieser Zeit Gott erkennen könnten. Das wird nochmals zusammengefasst in Kapitel 39, Vers 28. Dort kommt die ganze Wiederherstellung dann auf den Endpunkt. Und da heißt es, wer liest?
Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse.
Jawohl. Also die drei Punkte, Gott hat sie weggeführt zu den Nationen in alle Welt, bringt sie wieder zurück ins Land und schlussendlich wird er dann sogar niemand mehr unter den Völkern übrig lassen. Und das alles führt dazu, dass man Gott erkennen kann. Sie werden wissen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin. Und da können wir also doch eine sehr deutliche Parallele ziehen, so wie am Anfang der Geschichte Israels diese Hure Rahab Gott erkennen konnte durch sein Heilshandeln an Israel, so ist es auch in der Endzeit heute, dass Menschen durch diese Ereignisse effektiv erkennen können, dass es einen höchsten Gott gibt, der handelt in der Geschichte und seine Verheißungen erfüllt und Israel sein Land gibt. Also die Beziehung ist sehr, sehr direkt. Es geht in beiden Fällen darum, dass Gott sagt, ich gebe dieses Land, auch wenn es andere Völker gibt, die sagen, nein, dieses Land geben wir nicht.
Es ist aber erschütternd, dass im Grunde genommen, wenn man so mit Menschen spricht, die Gott fern sind, dass sie das überhaupt nicht sehen. Das ist für die, das können die einfach nicht begreifen. Das kommt ihnen gar nicht in den Sinn, dass das eine alte Verheißung ist. Den Religionsunterricht haben so ungefähr alle gehabt. Und eigentlich müsste ihnen das heute auffallen können.
Gut, ich würde nicht sagen sie im Allgemeinen, sondern die großen Massen. Aber es gibt wirklich Menschen, die dadurch zum Glauben kommen. Indem sie das erkennen. Und Gottes Heilshandeln in der heutigen Zeit wirklich als Erfüllung der Prophetie, der Verheißungen Gottes erkennen. Also das ist effektiv ein Mittel, wodurch viele Menschen schon zum Glauben gekommen sind. Das sind also nicht Einzelfälle, sondern man kann sagen, viele Menschen sind durch das Einsehen der erfüllten Prophetie zur Erkenntnis Gottes durchgedrungen, wie Rahab. Aber es geht da wirklich um die gleiche Frage, wem gehört das Land? Und Rahab erkennt, dass der Gott Israels hat Israel dieses Land gegeben. Und sie anerkennt das auch. Jetzt wollen wir vom Neuen Testament her sehen, was Gott über Rahab zu sagen hat. Hebräer 11. Vers 31.
Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.
Jawohl. Also da wird neutestamentlich ganz deutlich der wahrhaftige, gottwohlgefällige Glaube dieser Frau bezeugt. Es ist also damals nicht anders als heute. Die große Masse von Jericho hat Gott nicht erkannt, hat sich ihm nicht unterstellt. Aber Rahab hat es getan. Und auch ihre Familie. Und darum, die anderen werden genannt, sie kamen nicht um mit den Leuten von Jericho, sondern nicht mit den Ungläubigen. Die anderen waren die Ungläubigen. In der Fußnote steht, oder Ungehorsamen. Eigentlich haben sie ja die Macht Gottes gesehen, darum haben sie Jericho dicht gemacht, aber sie haben sich nicht Gottes Anspruch unterordnet.
Da finden wir Rahab noch im Buch des Geschlechtes Jesu Christi.
Jawohl, noch vorher möchte ich zum Jakobusbrief kurz kommen. Jetzt haben wir den Glauben Rahabs gesehen und nun auch die Werke Rahabs. Jakobus 2, Vers 25. Wer liest?
Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. ist aber gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege hinausließ?
Ja, also da werden die Werke Rahabs von Gott her gut geheißen. Und es wird hier deutlich gemacht, ihr Glaube war nicht nur einfach ein Bekenntnisglaube, sondern der Glaube hat sich in Taten bewahrheitet, dass es ein echter Glaube ist. Es ist also nicht ein Kopfglaube gewesen, sondern ein Glaube, der wirklich auch Taten zur Folge gehabt hat. Und das ist ganz eine Übereinstimmung übrigens mit dem, was in Hebräer 11 steht. Denn dort haben wir gesehen, durch Glauben ist Rahab nicht umgekommen. Warum? Ja, sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Auch da, der Glaube hat sich in Werken ausgewirkt. Und darum, es gibt gar keine Spannung zwischen dem Jakobusbrief und dem Römerbrief. Wenn der Römerbrief sagt, der Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt, und der Jakobusbrief, der Mensch wird durch Werke gerechtfertigt, beide sagen das Gleiche. Denn der Glaube des Römerbriefes ist ein Glaube, der sich in Werken, in darauf folgenden Werken auswirkt.
Ich denke aber, in den Augen der Kanaaniter muss doch das, was Rahab getan hat, ein ganz übler Verrat gewesen sein. Kein gutes Werk, sondern ein ganz übler Verrat.
Landesverrat.
Ja, genau. Und da sieht man, so wie der Mensch es bemisst, Tod in Sünden und in Übertretungen, und wie es Gott sieht, dass er immer eine ganz große Diskrepanz dazwischen hat.
Ja, und es ist immer die Frage des Standpunktes. Ich meine, es gibt solche, die sagen auch heute, die Juden haben das Land gestohlen von Palästinensern. Und Gott sagt, es ist mein Land, und ich werde sie dorthin zurückbringen, in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ja, das sind die beiden. Die einen sagen, es ist gestohlen, die anderen sagen, es ist von Gott gegeben. Ja, wer hat recht? Ja, der das letzte Wort hat. Von dem es heißt in Hiob, du kannst ihm auf 1000 nicht eines antworten. Also er hat das letzte Wort. Und auch hier kann man sagen, ja, völkerrechtlich, was diese Rahab getan hat, das ist doch ganz verwerflich. Was heißt es völkerrechtlich? Wenn das Völkerrecht sich nicht dem Recht Gottes unterordnet, ist es kein Recht. Und Rahab hat sich dem Höchsten, dem Gott im Himmel oben und auf Erden unten, wie sie ihn nennt in Vers 11, ihm hat sie sich gebeugt, und darum waren ihre Werke eben gerechte Werke. Und eben, Reinhold, du hast Rahab noch ein drittes Mal gefunden im Neuen Testament.
Matthäus 1.
Jawohl. Im Geschlechtsregister des Herrn Jesus.
Vers 5.
Jawohl. Lies.
Salmon aber zeugte Boas von der Rahab.
Und lies noch weiter.
Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König.
Jawohl. Also ist diese kanaanitische Frau schließlich war es geworden.
Vorfahren Jesu.
Erst nach diesen Versen, zunächst, wo wir gelesen haben, wurde sie eine
Urgroßmutter von David.
Von dem König David. Stellt man sich das vor? Dem König nach Gottes, dem König Israels nach Gottes Herzen, wurde sie ein Vorfahre. Und eben über David wurde sie sogar Mutter des Erlösers. Also das beeindruckt uns. Also diese Frau, die eigentlich moralisch wirklich ganz kaputt war, wurde fähig gemacht für eine Ehe. Sie wurde ehefähig, hat Salmon geheiratet und durfte sogar schlussendlich Mutter des Erlösers werden.
Auch dass Frauen im Stammbaum stehen, ist doch ganz ungewöhnlich, gell?
Ja, das stört ja viele Frauen, dass es so ist. Aber das hat ja nichts damit zu tun mit dem Wert von Mann und Frau, sondern es geht einfach beim Stammbaum um die Abstammungslinie aufzuzeigen. Aber dass jetzt eben gerade hier im Geschlechtsregister 4 Frauen erwähnt werden, das ist darum eben für den Bibelleser umso überraschender. Und man kann sagen, bei allen 4 Frauen geht es darum, die Gnade Gottes zu zeigen, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und das ausdrücklich, was ja eben eigentlich für ein Geschlechtsregister, wie Sie sagen, gar nicht nötig wäre, aber diese Rahab erwähnt wird, um zu zeigen, dass der Sohn Gottes, der ewige König, Mensch geworden ist, und zwar um alle Menschen, die so in der Sünde sind wie Rahab, zu retten.
1. Korinther 1, Vers 28, da steht: Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt.
Ja. Also das, im Matthäus-Evangelium, wo wir den Beginn haben des Neuen Testaments, strahlt damit die unbegreifliche Gnade Gottes über uns auf, und gerade in der Nennung dieses Namens Rahab. Und so sehen wir also die Verbindung mit der Erlösung da vorgeschattet in der Karmesin-Schnur. Diese Verbindung ist eigentlich sehr direkt, wenn wir sogar denken, dass diese Rahab dann Mutter des Erlösers geworden ist, der durch sein Blut, karmesinfarbenes Blut, eben die Erlösung geschaffen hat auf Golgatha. Aber in seelsorgerlicher Hinsicht ist dieses Kapitel auch schon interessant, meine ich, um zu zeigen, dass ein Mensch, der durch die Sünde gerade auch auf diesem Gebiet, wie bei Rahab, völlig fehlgeleitet und völlig fehlgeprägt worden ist, dass so jemand Heilung erfahren kann. Das können wir wirklich lernen auch aus diesem Kapitel. Und das kann wirklich auch in der Seelsorge eben ganz wichtig sein, dass man solche Beispiele aufzeigen kann. Es gibt Heilung auch auf diesem Gebiet.
Ich denke an diese Karmesinschnur. Sieht jeder, der in mein Haus, ich spreche jetzt von allen, in mein Haus kommt, die Karmesinschnur. Stellt er sich unter den Schutz dieser Karmesinschnur, das heißt um das Kreuz. Ja. Manchmal bin ich fast etwas neidisch auf diese Raha. Wir versuchen oft so viel gute Schriften auszuteilen und man sieht nicht, dass da jemand hinzugefügt würde. Nun gut, wir sollen dafür beten, wir wissen nicht, was alles aufgeht, der Herr weiß es, aber hier sieht doch diese Rahab ganz praktisch, dass das ganze Haus eben sich unter den Schutz dieser Karmesinschnur stellt. Denk oft eigene Kinder oder Verwandte oder Bekannte, denen man Golgatha vor die Herzen malt, wie sie das alles gar nicht so sehen. Das ist eigentlich schade.
dachte noch auch an die Glaubwürdigkeit, wenn wir bei Lot sehen, da hat er in seiner Verwandtschaft, also wenn es da so gewesen wäre, dachte ich noch so, diese Parallele zu Lot, er hatte keine Glaubwürdigkeit, aber ihr wurde offensichtlich in ihrer Verwandtschaft schon geglaubt und etwas auf ihr Wort gegeben.
Offensichtlich hat man gemerkt, da ist etwas gegangen. Bei Lot meinten sie, er mache einen Witz, nicht? Ein Scherz. Aber hier effektiv, sie war überzeugend, sodass die ganze Familie sich retten ließ. Wir haben also jetzt besonders diesen Aspekt gesehen, dieser Kundschafter, die hingehen, um eine Frau und damit auch noch eine ganze Familie zu retten. Eine Rettungsaktion in letzter Sekunde, könnte man sagen. Das zeigt auch im Gottes Erbarmen, wie er nicht Gericht ausüben will, da wo es nicht nötig ist. Wenn wir aufschlagen in 1. Mose 15, also Jahrhunderte zuvor, hat Gott zu Abraham gesprochen. Liest jemand Verse 15 und 16?
Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter, und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll.
Jawohl, ja, das reicht schon. Also, Abraham wusste schon von dieser Heimkehr aus Ägypten, von seiner Nachkommenschaft. In der vierten Generation würden sie dann kommen nach Kanaan, aber erst dann. Und Gott erklärt, warum das eben so aufgeschoben ist, warum gewissermaßen diese Zwischenzeit in Ägypten noch kommen musste. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bisher noch nicht voll. In der Fußnote steht bei der alten Elberfelde bei Amoriter. Die Amoriter stehen hier und anderswo als das Hauptvolk des Landes für alle Kanaaniter. Also die Ungerechtigkeit der kanaanitischen Völker war zur Zeit von Abraham noch nicht voll. Gott hat also diesen Völkern, die in der Sünde lebten schon damals, Chance gegeben, umzukehren, verschont zu werden. Aber es war klar, dass das Gericht kommen muss. Und nun in Josua finden wir das Volk, die Nachkommenschaft von Abraham. Sie sind in der vierten Generation dann ausgezogen aus Ägypten. Jetzt stehen sie am Eingang zum Land Kanaan, um das angekündigte Gericht über die Kanaaniter auszuführen. Jetzt, nach Jahrhunderten, war das Maß der kanaanitischen Sünde voll. Und es war wirklich zum Überborden voll. In 5. Mose 18 wird beschrieben, welche Praktiken von Magie und von Perversion mit ihren Kinderopfern und so weiter diese Völker getrieben haben. Jetzt war das Maß voll, diese Völker mussten gerichtet werden. Aber Gott sieht, auch da noch, diese Frau will sich retten lassen, diese Familie. Und sie wird nicht einfach in der Masse der übrigen umgebracht, sondern sie konnte befreit werden.
Gibt es heute auch noch Kanaaniter unter den Nationen? Wovon sind die Kanaaniter ein Bild?
Ja, die Kanaaniter gibt es bis heute. Natürlich die im Land Kanaan, die haben sich sehr stark vermischt mit anderen Völkern. Aber am unvermischtesten findet man sie noch im Libanon. Oder Kanaan geht ja hinauf bis nach Libanon. Die Phönizier sind ja auch Kanaaniter. Die alten Türer und so, die den großen Welthandel aufgezogen haben, das waren Kanaaniter. Und das wissen besonders die christlichen Libanesen, wissen das. Und sind auch stolz, darum sind sie auch heute noch so gute Handelsleute. Das stehen, schauen Sie so an.
Ja, und stehen die Kanaaniter für Götzendienst oder für religiöses Fleisch oder...
Die Kanaaniter stehen besonders für nicht nur für Götzendienst, das gilt auch für die Ägypter, für die Babylonier und so weiter, aber die Kanaaniter stehen ganz besonders für sexuelle Perversion. Also was man auch von der Archäologie her über die Kanaaniter weiß, das ist wirklich das Abscheulichste, was man sich überhaupt denken kann. Zum Beispiel vor einigen Jahrzehnten hat man ja viele Tontafeln ausgegraben in Ugarit, in Nordsyrien. Und das sind originale kanaanäische Inschriften. Und da ist das ganze Weltbild und die Religion der Kanaaniter ist dadurch endlich so richtig bekannt geworden. Aber es ist also etwas vom Widerlichsten, was man sich denken kann.
Also könnte man auch sagen, wo Männer unter Männer da heiraten und so weiter.
Ja, und die ganze
Bild davon ist, ne?
Ja, und überhaupt die ganze Perversion auch eben was Hurerei überhaupt anbetrifft und das mit religiösen verbunden, also etwas vom Abscheulichsten, Widerlichsten. Aber Gott ist ein Gott, der diese Dinge richtet. Und das zeigt uns auch das Buch Josua. Aber er richtet nicht einfach so, sondern er wartet, gibt Gnadenfrist, bis die Sünde der Kanaaniter voll war. Und auch da noch hat er gesehen, diese Frau will sich retten lassen. Und darum ist es nicht ohne, dass gerade Rahab die Hure erwähnt wird. Denn das war wirklich die Hauptperversion der Kanaaniter auf diesem Gebiet. Und Gott konnte sie noch retten. In letzter Sekunde, gewissermaßen.
Haben denn die Kanaaniter das gewusst, dass sie noch eine Chance hatten? Haben sie gewusst, dass noch Gnadenzeit war?
Ja, sie hatten natürlich das Zeugnis von Abraham, Isaac und Jakob und den 12 Patriarchen. Und dieses Zeugnis war nicht nur einfach so in einem kleinen Winkel. Wir sehen das zum Beispiel aus 1. Mose 23. Abraham im Land Kanaan ist dort in Kontakt mit den Hethitern. Wer liest?
Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm: Höre uns an, mein Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns.
Ja. Also, Abraham, muss ich ihn vorstellen als großen Scheich im Land Kanaan, der mit seinen Herden umherzog. Und das war nicht einfach so eine vernachlässigbare Nebensache, sondern die Hethiter sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Also seine Glaubensbeziehung mit Gott, mit dem höchsten Gott, das war unter diesen Völkern bekannt. Der Mann war ein Zeugnis. Und das wird auch gesehen bei Isaak in 1. Mose 26. Da ist er in Kontakt mit den Philistern. Und schauen wir mal, was für ein Zeugnis er bekommt in Vers 29. Letzter Satz von Vers 29.
Du bist nun einmal ein gesegneter Jahwes.
Ja. Das bekommt. Du bist auch einfach einer, der unter dem Segen, nicht einfach Segen Gottes, sondern Segen Jahwes steht. Also diese Leute, die hatten wirklich einen Einfluss, die hatten wirklich Zeugniskraft und auch ihr Leben hatte Zeugniskraft unter diesen Völkern.
Kann man die Stelle aus 1. Mose 15 auch dazu benutzen? Ich glaube, das ist, nein, Entschuldigung, 2. Mose 15. Das ist, glaube ich, das Lied von Mose.
2. Mose 15.
Ja, Vers 13. Du hast dein Volk geleitet durch deine Güte, dass du erlöst hast. Es hörten die Völker und bebten, Angst ergriff die Bewohner Philistäas. Da wurden bestürzt. Die Fürsten Edoms, die starken Moabs, ergriff Beben. Es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es
überfiel
sie Schrecken und Furcht.
40 Jahre danach ist es in Erfüllung gegangen, was wir jetzt hier lesen.
In Jericho.
Ja.
Und das zeigt, dass es nicht nur auf Jericho beschränkt war, sondern die Kanaaniter haben gehört, die Moabiter, die Edomiter, die Philister. Also das was Israel betrifft, nicht? Die Befreiung Israels aus Ägypten. Das hat so Zeugniskraft gehabt. Auch in diesen Jahren, in diesen 40 Jahren, hatten sie immer noch Chance, zu diesem einen wahren Gott umzukehren. Und eben wie gesagt, die Patriarchen im Land haben ein eindrückliches Zeugnis hinterlassen. Also die Möglichkeit war da. Und nicht nur die Patriarchen, sondern denken wir noch an Melchisedek. Das war, der war wahrscheinlich selber ein Kanaaniter. Ein kanaanitischer König, 1. Mose 14. Nicht wahr? Abraham wohnt im Land Kanaan. Nach der Schlacht der Könige kommt er nach Schalem, das ist Jerusalem, 14, Vers 18. Was lesen wir über diesen Stadtkönig von Jerusalem? Wer liest?
Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten.
Auf Vers 19 und 20.
Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hatte.
Jawohl, also da finden wir plötzlich im Land Kanaan einen König, einen einheimischen König, der ist König Priester, und zwar Priester Gottes des Höchsten. Und der konnte sogar den Patriarchen Abraham segnen. Da sehen wir also, wie der reine Glaube an den allein wahren Gott sogar in Kanaan noch zu finden war, zur Zeit von Abraham. Aber die kanaanitischen Völker haben diesen Glauben immer mehr aufgegeben und eben sind in den tiefsten Götzendienst und die tiefste moralische Perversion abgesunken. Aber sie waren verantwortlich. Und so sehen wir auch eine Parallele gewissermaßen zu dem einst christlichen Europa, das so eine große Kenntnis hatte von dem allein waren Gott, von seinem Wort, von der Moral nach Gottes Gedanken. Und wir sehen, wie das in einem Prozess von Jahrhunderten ist das alles verworfen worden. Und Europa ist wirklich in den Sumpf der Perversion auf moralischem Gebiet und auf religiösem Gebiet abgesunken. Und in einem solchen Zustand ist eine Nation eben gerichtsreif. Und die Parallele zwischen den kananäischen Kinderopfern und der heutigen Abtreibung, Massenmord durch Abtreibung, die Parallele liegt natürlich ganz direkt auf der Hand. Und da können wir sagen, ein Volk, das so in den Sumpf der Sünde abgestiegen ist, nicht umkehrt, ist gerichtsreif. Und das zeigt uns, das schafft gewissermaßen die Brücke von Buch Josua zur Offenbarung. Denn die Offenbarung zeigt uns Gottes Gericht über ein gerichtsreifes Europa. Speziell Europa ist in der Offenbarung anvisiert, wo das Maß der Sünde voll geworden ist. Und zum heutigen Tag können wir sagen, ist das Maß der Europäer noch nicht ganz voll. Und Gott hat Zeugen und Zeuginnen noch in dieser Kultur. Und wohl uns, wenn die Menschen etwas von dieser Würde der Erlösten bei uns sehen kann. Wie sie gesagt haben, bei Abraham, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Zu Isaac, du bist halt einfach ein Gesegneter des Herrn. Das ist unser Auftrag. dass also noch möglichst viele sich mit der Karmesinschnur retten lassen in einem gerichtsreifen Europa.
Nummer 79, singen über den Knabe.
Entschuldigung, ich habe schnell noch eine Frage zu deinen 40 Jahren. Wo nimmst du die her? Ist das in unserem Josua 14, Vers 10, die 45 Jahre, die der Josua dort erwähnt?
Nein, das hat er gesagt in Bezug auf deine Stelle, 2. Mose 15, ja. Oder? Das Lied sangen sie ja zu Beginn der Wüstenreise.
Ja. Ja.
Und dann dauerte es 40 Jahre, ja, bis sie an den Tor, vor den Toren Jerichos waren.
Woher weiß man, dass das 40 Jahre war?
Ja, die Wüstenwanderung Israels dauert ja 40 Jahre.
Entschuldigung.